Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen.
Lieber Jean Matthias, ich rufe dich heute Abend an. Es ist jetzt der Mittwoch, Mittwoch, 25. März, also der 8. Tag der Schulschließungen, wenn ich mich nicht irre. Und die letzten Wochen waren relativ turbulent bei uns allen. Und ich habe mir gedacht, ich rufe nicht nur Lehrkräfte an und nicht nur Leute aus anderen Einrichtungen, sondern ich möchte auch unbedingt mit Schülerinnen und Schülern sprechen. Und deswegen habe ich jetzt von einer Freundin einen Kontakt bekommen von einem Schülervertreter in Rheinland-Pfalz. Also du bist in der Schülervertretung Rheinland-Pfalz aktiv und hast vor kurzem, oder beziehungsweise vor ganz, ganz kurzem, dein mündliches Abi fertig gemacht und bist quasi jetzt eigentlich durch, bist aber trotzdem eben noch in der Landesschülervertretung und deswegen in der Funktion möchte ich mit dir sprechen. Ich würde aber dir jetzt erstmal den Vortritt lassen, dich ausführlich mal kurz vorzustellen.
Ja, danke schön. Also ich denke, die wichtigsten Punkte hast du schon genannt. Mein Name ist Jean-Matthias Dilk. Ich bin 18 Jahre alt und wohne ganz im Süden von Rheinland-Pfalz im Landkreis Germersheim. Das ist in der Nähe von Speyer und Landau. Und du hast auch mein Engagement schon angesprochen. Seit mittlerweile ungefähr 2,5 Jahren, ein bisschen weniger vielleicht, engagiere ich mich bei der LandesschülerInnenvertretung von Rheinland-Pfalz. Das ist die offizielle Organisation, die auch gesetzlich legitimiert ist, die 410.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz gegenüber dem Ministerium und anderen Institutionen oder auch Personen zu vertreten. Da war ich 2 Jahre lang zuständig, vor allen Dingen für bundesweite Aufgaben und Vernetzung. Und da meine Schulzeit ja, wie du es schon gesagt hast, jetzt langsam zu Ende geht, bin ich jetzt quasi so etwas auslaufend in meinen letzten Monaten dabei, nicht mehr mit ganz so vielen Kompetenzen.
Was mich immer so ein bisschen interessiert ist, man hört so diese Funktion Landesschülervertretung und was damit irgendwie zusammenhängt, wissen glaube ich viele nicht und ich weiß es auch nicht so ganz genau. Wie sieht denn die Organisation eurer sozusagen der Landesschülervertretung bei euch aus? Was macht ihr da genau und wie organisiert ihr euch?
Ja, also ich glaube, die Frage, was wir genau machen, ist ja nicht unbedingt einfacher zu beantworten, aber da kann ich gerne Beispiele geben. Prinzipiell würde ich behaupten, die Aufgabe von SchülerInnenvertretung, insbesondere auch auf Landesebene, ist es so ein bisschen die Lobby der Schülerinnen und Schüler zu sein. Das heißt, wenn das Bildungsministerium bei uns in Rheinland-Pfalz irgendwelche Änderungen am Schulgesetz beispielsweise vorhat oder generell irgendwelche Bestimmungen erlassen möchte, die den Alltag von Schülerinnen und Schülern betreffen, melden wir uns da auch ganz gerne bei denen mal zu Wort und erzählen denen, was unsere Ansichten sind, was vielleicht aus Perspektive der Schülerinnen und Schüler wichtig ist. Das ist ja tatsächlich häufig eine der Gruppen, die in der Politik vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird, einfach dadurch, dass halt die meisten Politiker und Politikerinnen nicht mehr in der Schule sind. Und so verstehen wir uns halt ein bisschen als die Lobby der SchülerInnen, arbeiten mit dem Ministerium zusammen, stoßen aber auch gerne öffentliche Debatten an, durch Pressemitteilungen beispielsweise. Da haben wir Ende letzten Jahres zum Beispiel eine größere Diskussion angestoßen, welche Legitimation der konfessionelle Religionsunterricht an der Schule hat. Und so stehen wir stellvertretend an allen Stellen eigentlich für die Meinung der Schülerinnen und Schüler ein. Und wie wir uns strukturieren, das ist in jedem Bundesland unterschiedlich. In Rheinland-Pfalz sieht das so aus. Jede Schule hat ihre eigene SchülerInnenvertretung an der Schule auf Schulebene, die mit der Schulleitung zusammenarbeitet und sich dort lokal für die Belange einsetzt. Und jede Schule schickt dann 2 Delegierte in die Kreis- oder Stadt-SV. Das heißt, auf kommunaler Ebene, die Kommunen sind ja die Schulträger, gibt es dann auch nochmal quasi ein Gremium, das je nach Größe des Kreises verschieden groß ausfällt. Und von diesem Kreis- oder Stadt-SV wird dann nochmal in Abhängigkeit davon, wie viele Schülerinnen und Schüler in diesem Kreis zur Schule gehen, zwischen 2 und 6 Delegierte auf die Landesschülerinnenkonferenz gesandt. Das ist dann die große Landeskonferenz, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Parteitagen, den politische Parteien haben, wo alle Kreise dann vertreten sind. 36 haben wir in Rheinland-Pfalz. Das heißt, insgesamt haben wir 110 Delegierte dann dort. Und dort werden Anträge beraten. Also es wird darüber entschieden, was sind die Positionen, die die Landesschülerinnenvertretung, die LSV, vertreten soll. Und es wird dort auch der Vorstand und die anderen Mitglieder in der LSV gewählt. Und zwar können das im Prinzip alle Schülerinnen und Schüler werden, die in Rheinland-Pfalz zur Schule gehen. Das heißt, man muss auch nicht zwingend in den verschiedenen Gremien schon sitzen. Genau, das ist so, glaube ich, die grobe Struktur.
Ich finde es auch spannend zu überlegen, wie das ist, weil ihr seid ja keine, also ihr seid ja nicht parteienmäßig organisiert, also ihr seid ja nicht irgendwie hier die Linke, hier die CDU oder SPD, und aber sprecht ihr sagen für alle Schülerinnen und Schüler, aber trotzdem gibt es ja auch unter der Schülerschaft unterschiedliche politische Meinungen und Spektren. Und ich stelle mir das so kompliziert vor, wie man da als auch als Landesvertretung oder auch als Bundesvertretung alle Schüler vertreten, Schülerinnen und Schüler vertreten kann, und andererseits sozusagen diese ganzen politischen Meinungen trotzdem irgendwie bündelt. Und ich finde es wichtig, dass ihr macht, und und total spannend, wie da zu Entscheidungen gekommen wird.
Ja, also zum einen ist es natürlich, glaube ich, wichtig zu sehen, dass wir nicht die Meinungen der Schülerinnen und Schüler vertreten, sondern deren Interessen, die sich aus ihrem Schulbesuch ergeben und die Interessen, die sie als Schülerinnen und Schüler haben. Da gibt es dann häufig auch unabhängig von der politischen Einstellung durchaus Überschneidungen. Aber natürlich gibt es auch Themen, die in der Schülerschaft sehr kontrovers sind. Und da gibt es dann, wie gesagt, die Anträge, die ich angesprochen habe, die auf unseren Landeskonferenzen ausgiebig in der Regel debattiert werden. Und dann wird halt im Anschluss darüber abgestimmt. Und in Abhängigkeit von dem Ergebnis steht dann auch fest, für was wird sich die LSV einsetzen.
Das ist total spannende Arbeit, die ihr macht, und ich bin gespannt, welche Haltungen ihr oder welche Meinungen ihr jetzt auch vertritt zu dem ganzen Thema Corona und Schulschließung. Und ich will gleich mal die erste Frage anschließen. Wie hast du eigentlich auf deine Mitschülerinnen und Mitschüler reagiert?
Ja, also zum einen würde ich dir auf jeden Fall recht geben, dass das alles sehr plötzlich gekommen ist. Also das war ja eine Entwicklung binnen weniger Tage. Der Zeitraum, in dem wir noch davon ausgegangen sind, dass unser Abiball so wie geplant stattfinden kann mit über 500 Gästen, bis 2 Tage später im Prinzip klar war, alle Schulen im Land werden geschlossen. Das kam schon, glaube ich, für viele wirklich sehr überraschend. Aber trotzdem glaube ich, dass die Schülerinnen und Schüler einsehen, dass es eine sinnvolle Maßnahme auf jeden Fall ist. Also das ist, glaube ich, so der Tenor, den ich jetzt an den meisten Stellen rausgehört habe, dass es natürlich auf eine gewisse Art und Weise die Schülerinnen und Schüler benachteiligt, beispielsweise, weil der Unterricht eben nicht mehr in der Qualität stattfindet, in der er vorher stattgefunden hat, als alles quasi normal gelaufen ist in der Schule. Aber trotzdem bewerten das alle, glaube ich, noch als sinnvoll und also das Ziel, die Pandemie zu beenden, ist, glaube ich, für alle verständlich, dass das höher steht als ein regulärer Schulbesuch. Und auch wenn am Anfang natürlich alle oder viele gedacht haben, cool, schulfrei, aber es hat sich ja ziemlich schnell gezeigt, dass das im Prinzip nicht wirklich der Fall ist. Also es sind jetzt keine verlängerten Ferien, sondern es finden ja durchaus noch schulische Angebote statt.
Du hast ja mit einigen Mitschülerinnen und Schülern gesprochen. Was mich interessieren würde, was du so an Bandbreite mitbekommen hast, an Qualität von virtuellen oder Distanzunterricht, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, aber von sozusagen nicht regulären Unterricht, wie da aktuell unterschiedlich unterrichtet wird und wie das auch dann auch bewertet wird von den jeweiligen Mitschülerinnen und Mitschülern.
Ja, also ich glaube, das, was wir momentan am häufigsten beobachten können, an schulischem Angebot, da wäre ich mir sehr unsicher, ob ich das als Unterricht bezeichnen würde, ehrlicherweise. Es hat nämlich eher so den Eindruck, als würden die Lehrkräfte einfach viele Hausaufgaben, Wochenpläne schicken, die Schülerinnen und Schüler sich dann selbst erarbeiten müssen oder einfach nur Material wiederholen und üben müssen, das vorher schon im regulären Unterricht besprochen wurde. Und das wird meiner Meinung nach auch auf jeden Fall zu Recht von vielen als eher negativ wahrgenommen. Das bringt einen vom Kenntnisstand her nicht nicht zwingend weiter, wenn man nur Sachen wiederholt, wenn man auch nur eingeschränkt die Gelegenheit hat, Rückfragen zu stellen und Erklärungen von den Lehrkräften zu kriegen. Das heißt, das ist auf jeden Fall was ich aktuell als negativ bewerten würde. Gleichzeitig gibt es aber auch Lehrkräfte, die in Videokonferenzen mit ihren Schülerinnen und Schülern versuchen, den Unterricht so normal wie es geht irgendwie weiterlaufen zu lassen und die sich da auch wirklich sehr krass reinhängen und versuchen, alles so gut zu gestalten, wie es geht. Aber das ist nicht das, was man mehrheitlich sieht.
Ich finde, tue mich immer schwer mit so Generationsbegriffen, man kann das immer, glaube ich, nicht über alle Menschen hinweg sagen, aber ihr werdet ja so ein bisschen als Generation, so als Gen Z oder Digital Native, was auch immer, so ein bisschen betitelt. Und als total, also ihr seid mit dem Smartphone aufgewachsen und sowas. Ich meine, das sind ja alles so Sachen, die man so sagen kann, aber könntest du von dir behaupten, wie du dir Unterricht gut vorstellen würdest? Oder könntest du sagen, so hätte ich das gerne? Oder gäbe es einen Wunsch an Lehrkräfte, wie du dir modernen, zeitgemäßen Unterricht 2020 vorstellen würdest, jetzt vor allem in Bezug nicht auf den normalen, regulären Schulbetrieb, sondern jetzt auf diese Schulschließungen, wie hätte man da angemessen reagieren können oder also euch ansprechend in Bezug auf eure Bedürfnisse und auch eure Nutzungsgewohnheiten?
Ja, also zum einen muss man, glaube ich, erstmal auch sagen, für die Lehrkräfte ist es eine ganz neue Situation. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, die allermeisten versuchen gerade wirklich das Beste zu geben, was sie können. Aber darüber hinaus denke ich, dass es im Unterricht besonders wichtig ist, mit den Lehrkräften im Dialog zu stehen. Dass die Lehrkräfte einem zeigen, was lerne ich gerade und warum lerne ich es gerade. Dass es nicht nur irgendwie das stupide Ausfüllen von irgendwelchen Arbeitsblättern ist. Und das kann man, glaube ich, im regulären Unterricht manchmal beobachten, dass der Unterricht schon dazu verkommt. Und ich glaube, jetzt gerade in der Zeit, in der der Unterricht nicht in genauen Zeitfenstern an einem Ort stattfindet, ist die Gefahr noch viel größer, dass das passiert. Also was ich, glaube ich, für am wichtigsten halte im Moment, ist, dass die Lehrkräfte es schaffen, die Schülerinnen und Schüler zu begeistern, zu motivieren, weiter zu lernen und welches Medium dafür das Richtige ist. Das ist im Prinzip unterschiedlich. Das kommt immer auf die Schülerinnen und Schüler an, auch auf das Alter. Da muss man ja auch sagen, gibt es ganz große Unterschiede, mit welcher Altersgruppe von Schülerinnen und Schülern man es zu tun hat.
Gibt es so unabhängig sozusagen von der Qualität des Unterrichts oder wenn man es Unterricht nennen kann, aber sozusagen von dem, was da gemacht wird, andere Herausforderungen, die du siehst oder Probleme, die aktuell an dich herangetragen werden von Schülerinnen und Schülern?
Ja, also von allen Seiten kann man im Prinzip Probleme im Moment merken. Also das fängt mit so einfachen strukturellen Sachen an, wie dass viele der Seiten, die die Schulen nutzen, um ihre digitalen Angebote zu hosten und zu organisieren, mit der ganz krassen Mehrbelastung im Moment gar nicht klarkommen. Also dass man im Prinzip als Schülerin oder als Schüler nur mitten in der Nacht mal versuchen kann, die Webseite zu aktualisieren, weil über Tag im Prinzip kein Durchkommen ist, das ist natürlich schon ein Problem. Außerdem, du hattest jetzt eben schon Digital Natives angesprochen quasi, dass meine Generation automatisch alle Fähigkeiten in der Handhabung von digitalen Geräten hat, das würde ich so einfach pauschal nicht unterschreiben wollen. Also klar wissen im Prinzip alle von uns, wie man einen Instagram-Beitrag beispielsweise hochlädt, aber wenn es dann darum geht, die Geräte zum Arbeiten zu nutzen, das ist ja was wir vorher im schulischen Kontext fast nie getan haben, dann fehlt es da vielen natürlich schon an den Kompetenzen. Wie verschicke ich Dokumente richtig, sodass andere sie auch öffnen können? Wie kann ich überhaupt meine Dokumente richtig einscannen? Das sind alles so Fragen, die für viele Schülerinnen und Schüler einfach in der Schule nie geklärt werden mussten und die sie jetzt quasi für sich selbst irgendwie rausfinden müssen. Und Ähnliches gilt auch für viele Lehrkräfte. Das heißt, auch die Bedienung teilweise ist einfach für die Leute noch so ungewohnt aus dem Schulalltag heraus, dass es einfach nicht ohne weiteres möglich ist, umzusteigen auf digitale Medien.
Gibt es so politische Forderungen, die an dich oder auch an deine anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Landesschülervertretung herangetreten werden, wie das, was ihr sozusagen artikulieren wollt an die Politik, wie jetzt weiter mit Prüfungen, mit Abitur und anderen Sachen umgegangen wird? Es gibt schon konkrete Forderungen von euch als Schülerschaft an die Politik? Und welche wären das?
Ja, also unendlich konkret ist das natürlich nicht. Also du hast ja gesagt, wir sind jetzt in Tag 8. So schnell ist natürlich unsere Struktur, wenn man alle formalen Wege geht, nicht. Aber ich denke, was in den letzten Wochen, oder nicht Wochen, Tage sind es gewesen, in den letzten Tagen ja als Forderung der Schülerschaft schon sehr, sehr weit gehört wurde, war die Forderung, dass dieses Jahr die Abschlussprüfungen oder die Abiturprüfungen nicht so stattfinden, wie das ursprünglich geplant ist, sondern dass sie im Prinzip gänzlich ausgelassen werden und ersetzt werden durch eine Gesamtnote, die sich über einen längeren Zeitraum in der Oberstufe schon errechnet hat. Und das ist tatsächlich eine Forderung, die von unserer Seite aus an die Politik schon länger herangetragen wird, dass man diese Abschlussprüfungen nochmal überdenken sollte, beziehungsweise ganz bleiben lassen sollte. Schon ganz prinzipiell deshalb, weil eine Abschlussnote wahrscheinlich deutlich aussagekräftiger ist darüber, was ein Schüler oder eine Schülerin leisten kann, wenn sie über einen längeren Zeitraum die Leistungen misst, sodass irgendwie Tage, an denen es gut läuft und Tage, an denen es schlecht läuft, und sie vielleicht irgendwie ein bisschen ausgleichen. Wenn am Ende eine Abschlussprüfung dazu kommt oder ein paar Abschlussprüfungen, ist es nämlich häufig so, dass sie merklich schlechter ausfallen als die übrigen Leistungen und so dann die gesamte Abiturnote nochmal merklich verschlechtern. Und dass das eigentlich absolut sinnfrei ist, sagen wir schon ganz lange. Und deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, als wir gesehen haben, dass auch Schülerinnen und Schüler an anderen Stellen sich jetzt ihre Stimme erhoben haben und genau diese Forderung vorgetragen haben. Deswegen finden wir es umso trauriger, was die Kultusministerkonferenz heute beschlossen hat. Schleswig-Holstein war ja schon auf dem besten Weg, das auch umzusetzen. Aber die KMK unter rheinland-pfälzischem Vorsitz übrigens im Moment hat ja heute entschlossen, dass die Prüfungen erstmal so wie geplant stattfinden.
Genau, wobei man natürlich auch sagen muss, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Man spricht ja auch nicht umsonst von einer sehr dynamischen Entwicklung. Wir wissen alle nicht, was nach Ostern ist. Man muss wahrscheinlich Status jetzt davon ausgehen, dass die Abiturprüfungen, ich meine, du bist eh schon fertig, aber andere Bundesländer und so, dass sozusagen die Abiturprüfungen stattfinden werden. Aber wir schauen mal weiter. Ich habe auch noch eine andere Frage, die sich auf dein Abitur bezieht, weil du hast ja berichtet, dass du vor kurzem erst deine mündliche Prüfung hattest. Die schriftliche lag, glaube ich, ein bisschen weiter zurück, also vor Prä-Corona quasi. Aber die mündliche Prüfung war jetzt sozusagen in der Zeit. Kannst du so ein bisschen ganz konkret sagen, wie so die Prüfung sozusagen unter welchen Umständen die jetzt stattgefunden hat, anders als sie vielleicht letzten Jahre abgegangen, also vonstatten gegangen ist?
Ja, also bei den mündlichen Prüfungen im Abitur waren die Unterschiede, glaube ich, nicht allzu riesig im Vergleich zu sonst. Aber man hat schon merkliche Unterschiede gemerkt. Also ne, es wurde an allen Stellen immer darauf geachtet, dass viel Abstand zwischen allen an der Prüfung beteiligten Personen ist. Also 1,5 Meter waren da locker drin. Auch ist es ja normalerweise üblich, dass bei mündlichen Prüfungen Lehrkräfte von anderen Schulen als Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sitzen. Das ist alles gestrichen worden. Es sind quasi nur die wirklich für die Prüfung notwendigen 3 Personen plus der oder die Prüfling in der Prüfung gewesen. Die Tische sind nach jeder Person desinfiziert worden. Aber ansonsten ist die Prüfung mehr oder weniger abgelaufen, wie sie sonst auch wäre. Man kommt ja bei einer Prüfung in der Regel nicht mit besonders großen Menschenmengen in Kontakt. Deswegen war das wahrscheinlich nicht so grenzwertig oder schwierig dann umzusetzen.
Aber ich fand auf jeden Fall nicht im Homeoffice statt, sondern du warst in der Schule.
Ich war in der Schule, richtig. Was vielleicht noch ein nennenswerter Unterschied ist, einige Lehrkräfte sind ausgeplant worden von der Prüfung. Also Lehrkräfte, die irgendwie zur Risikogruppe gehören würden, wegen Vorerkrankungen, hohem Alter, Schwangerschaft, die haben ihre Prüfungen dann nicht selbst durchgeführt, sondern Kolleginnen und Kollegen haben das dann übernommen. Aber ansonsten hat man versucht, alles so normal zu belassen, wie es geht.
Aber es ist schon spannend, wie sehr das, ich meine, das ist jetzt kein großer Einfluss, aber es hat natürlich trotzdem auf alle Lebensbereiche und alle, also ganz Dinge, die sozusagen vorher ganz normal waren, trotzdem irgendwie Einfluss. Ja. Wir haben jetzt ganz viel über Probleme und Herausforderungen gesprochen. Vielleicht können wir auch ein bisschen über Chancen und Möglichkeiten sprechen, die Krise auch vielleicht hervorbringt. Man hat in den letzten Tagen, habe ich viel davon gehört, dass das ganze Thema Digitales unterrichten so ein bisschen auch so ein, ja, sagen wir mal, einen Schritt vorwärts gehen kann, dadurch, dass jetzt ganz viele Lehrkräfte und aber auch ganz viele Schüler es erstmals zum Teil gezwungen sind, über Remote und über digitale Möglichkeiten zu kommunizieren, aber auch Aufgaben hin und her zu geben und so. Siehst du das auch so, dass sich dadurch was verändern könnte in einer positiven Richtung? Und was könnte sich ändern? Und genau, wie ist deine Haltung gegenüber diesem, sagen wir mal, Narrativ, dass diese Krise sich jetzt auch positiv auf die Bildung auswirken könnte?
Ja, also ich denke schon, dass positive Effekte auf jeden Fall gesehen werden können. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass häufig die praktische Erfahrung fehlt, wie digitale Medien in den Unterricht integriert werden können, auch einfach, weil es im Alltag vorher nie eine Rolle gespielt hat. Das ändert sich natürlich jetzt ziemlich plötzlich für viele Leute. Und ich denke so, dass auch einfach die Kompetenzen an allen Seiten dadurch deutlich größer werden, jetzt einfach im Laufe der nächsten Wochen noch. Es wird irgendwann einfach Routine sein, auch digital Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen, digital Nachfragen seiner Schülerinnen und Schüler beantworten zu können, sodass ich schon glaube, dass es auf eine gewisse Weise das Auge auch dafür schärft, welche Möglichkeiten es bietet, um vielleicht den regulären Unterricht noch zu erweitern und zu verbessern. Und ich glaube, dass man dann in der Zeit nach Corona sich Gedanken machen wird, welche von den Sachen, die wir jetzt in den letzten Wochen vom Homeoffice aus gemacht haben, waren eigentlich sinnvoll, welche Sachen können wir vielleicht weiter behalten, welche Kommunikationswege sind zum Beispiel vielleicht ganz praktisch gewesen anstelle von Elternbriefen oder so, E-Mails, also jetzt nur als Beispiel. Und ich denke, so kann man oder so wird die Bildung auf eine gewisse Weise schon durch Corona verändert werden. Aber jetzt per se zu sagen, die Digitalisierung an Schulen wird massiv voranschreiten danach, das weiß ich nicht, weil Digitalisierung in der Schule umfasst ja noch einiges mehr als nur Unterricht auch von zu Hause aus. Also da gehören ja auch Sachen dazu wie Ausstattung der Schule und das wird sich nicht von heute auf morgen so einfach ändern.
Mir ist noch ein Thema eingefallen, das wir auch noch nicht angesprochen hatten. Das waren sozusagen die Eltern, also die Eltern von den Schülerinnen und Schülern. Kamen sozusagen in Diskussionen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern auch, kamt ihr auch auf dieses Thema? Also ich meine, die Eltern müssten ja normal, also in vielen Fällen sind die ja arbeitstätig oder sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Kommt es da auch zu Konflikten oder insgesamt, wie ist denn so... Wie hast du die Rolle der Eltern und auch dieses sozusagen, Leute sind ja auch teilweise in kleinen Wohnungen, auf engstem Raum, jetzt den ganzen Tag mit ihren Eltern auf einem Haufen. Das birgt ja auch irgendwie neben dem ganzen Schulthema auch erstmal so Konfliktstoff. Hast du zu diesem Thema noch so ein bisschen was mitbekommen? Erzählungen oder Dinge, die du da irgendwie mitbekommen hast?
Ja, schon. Also ich habe da auch mal mit einer Lehrkraft drüber gesprochen und die hatte auch erzählt, es gibt ganz klar Familien, bei denen die wissen, die Schülerinnen und Schüler haben es zu Hause wirklich nicht gut. Also aus diversesten Gründen, wo sie sich von Anfang an Sorgen gemacht haben, was mit den Schülerinnen und Schülern passieren wird, wenn die jetzt wochenlang zu Hause sein müssen mit ihren Eltern. Das ist ein Problem, was die Lehrkräfte durchaus erkannt haben, aber wo sie natürlich auch im Prinzip nichts machen können. Und ich denke, dass alles Potenzial, was es gegeben hat für familiäre Konflikte, was davor schon da war, jetzt natürlich nochmal massiv mehr Nährboden bekommen hat. Einfach dadurch, dass es auch deutlich schwieriger geworden ist, sich irgendwie aus dem Weg zu gehen oder auch die Schule als Zufluchtsort zu haben. Das ist ja vielleicht auch mal ganz wichtig zu betrachten. Für Schülerinnen und Schüler ist die Schule ja häufig nicht nur ein Ort, an dem man einfach nur hingeht, um zu lernen, sondern man trifft da zum Beispiel auch seine Freundinnen und Freunde. Man verbringt da einen Großteil des Tages, insbesondere an Ganztagsschulen. Da wird die Schule auf eine gewisse Weise auch zum Lebensort. Und das fällt für die Schülerinnen und Schüler jetzt alles erstmal weg, was natürlich dann echt negativ ist.
Hast du so Tipps vielleicht für Schülerinnen und Schülern, wie sie besser klarkommen können? Oder wie machst du das? Oder wie machen das auch deine Mitschülerinnen und Mitschüler? Wie bleibt ihr sozusagen jetzt in Kontakt? Gibt es mit Methoden oder Möglichkeiten, dass man so ein bisschen was simulieren kann? Oder genau, kannst du da ein bisschen was erzählen? Hast du da Tipps?
Ja, also ich denke, das Allerwichtigste ist einfach mit möglichst vielen Leuten irgendwie in Kontakt zu bleiben. Ob man mit denen jetzt am Ende schreibt über WhatsApp oder ob man mit den Leuten telefoniert oder Videotelefonate macht, ist vermutlich nicht ganz so erheblich. Da kann man einfach das suchen, was für einen am besten passt. Aber es ist ganz wichtig, dass man jetzt seine sozialen Kontakte in der nächsten Zeit nicht schleifen lässt. Weil gerade dann, wenn man die Leute nicht aus Selbstverständlichkeit jeden Tag sieht, ist es einfacher, dass man auf eine gewisse Weise vielleicht vereinsamt. Und das ist weder für die Schule zum Lerngut noch für einen selbst psychisch. Und deswegen denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich auch immer, egal wie viel Stoff man vielleicht lernen muss für die Schule, wie viele Hausaufgaben man bekommt, dass man sich trotzdem Zeit nimmt, sich A, zu entspannen, aber B, auch einfach mit Freunden und allen möglichen anderen Leuten, mit den Klassenkameraden. Es gibt ja im Prinzip in jeder Klasse gibt es auch eine Klassen-WhatsApp-Gruppe, dass man einfach mit den Leuten auf jeden Fall in Kontakt bleibt.
So, wir haben doch eine positiven Schwenk gefunden zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde auf jeden Fall dir erstmal viel Erfolg wünschen, jetzt nach deinem Abi. Weißt du schon, was du machst nach dem Abi jetzt?
Ja, also mein Plan ist es, studieren zu gehen. Mathematik, wo, weiß ich noch nicht endgültig, aber da habe ich ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit zu entscheiden.
Wünsche ich dir aber trotzdem, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Studium und in der nächsten Zeit und ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, ich danke dir auch.
Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.